Die Zwangsverwaltung in Katalonien durch die spanische Regierung hat ja die Unabhängigkeitsbewegung, zumindest auf parlamentarischer Ebene, ja doch irgendwie erstmal gestoppt. Wie stark beeinflusst dieser Paragraph 155 und die Zwangsverwaltung Katalonien zurzeit?
Naja, die Zwangsverwaltung ist meiner Ansicht nach eine Art von Ausnahmezustand. Das heißt also, die katalanische Selbstregierung ist außer Kraft gesetzt. Die Institutionen sind zwar nicht komplett so aufgelöst worden, wie man das befürchten musste. Auch die Medien sind nicht komplett durchgeschaltet worden bisher. Aber ansonsten sind alle Institutionen erstmal einkassiert und damit ist eigentlich auch die demokratische Entscheidung der katalanischen Bevölkerung außer Kraft gesetzt. Der Punkt ist ja auch, dass die spanische Regierung angekündigt hatte, dass wenn sich Katalonien dem widersetzen würde, hat ja auch diskutiert, ob man zivilen Ungehorsam leistet und die Regierung zum Beispiel durch Menschenversammlungen schützt. Die spanische Regierung hatte angedeutet, dass sie das mit aller Mittel bekämpfen würde und dass es dann Tote geben würde. Und das ist der Hintergrund, warum die katalanische Regierung dann sich nach Belgien zurückgezogen hat. Also insofern ist momentan, würde ich mal sagen, so die demokratischen Institutionen sind faktisch suspendiert.
Du kritisierst ja diese Maßnahmen des spanischen Staates. Ist es aber nicht irgendwo auch logisch aus Sicht des spanischen Staates? Da will sich eine Region abspalten. Das ist laut Gesetz nicht so vorgesehen. Und dann reagiert es natürlich mit solchen Maßnahmen, mit Gesetzesverfahren und mit Repressionen.
In der Türkei ist auch nicht vorgesehen, dass die Leute Kurdisch reden, weil man Angst hat, wenn die anfangen, Kurdisch zu reden, wollen sich irgendwann einmal abspalten. Und deswegen, also wenn man mit solchen Argumenten kommt, dann es gibt einfach das Problem, dass demokratische Souveränität bisweilen in Widerspruch steht zur bestehenden Legalität. Und man kann dann natürlich beschließen, dass dann die demokratischen Wünsche der Bevölkerung zurücktreten müssen hinter die Gesetze. Man könnte aber auch umgekehrt argumentieren, dann müssen eben die Gesetze angepasst werden an den demokratischen Volkswillen. Und der Witz in Katalonien ist ja, dass es um nicht mehr geht als um ein Referendum wie in Schottland, um zu gucken, was die Bevölkerung wirklich will. Und es wäre überhaupt gar kein Problem gewesen, das wie in Schottland auf geordnete Art und Weise durchzuführen. Dafür hätte Spanien möglicherweise nicht mal die Verfassung ändern müssen, aber selbst wenn man sie hätte ändern müssen, hätten sich die Parteien das ganz genau wie in Großbritannien sofort drüber verständigen können, denn es hat ja auch andere Verfassungsänderungen gegeben. Also es gibt gar keinen Grund, warum man das eskaliert hat, außer dass man eben diesen Selbstbestimmungswillen der Bevölkerung ignorieren möchte.
Weshalb denkst du, reagiert die spanische Regierung da so stur?
Weil es ein sehr starkes nationalistisches und autoritäres Erbe in Spanien gibt, weil das die Erbschaft sozusagen ist, die Franco als Diktator auch dem Königshaus hinterlassen hat. Das Königshaus Juan Carlos damals noch hat versprochen, die Einheit Spaniens zu wachen. Und natürlich auch, weil das ökonomisch sehr wichtig ist. Die zentralspanische Ökonomie beruhte eigentlich immer mehr auf der Macht des Staates als wirklich auf produktiven Strukturen. War ja lange auch ein Kolonialreich oder danach waren es dann eben große Rolle auch noch bis heute von Großgrundbesitz oder eben ein wichtiger Sektor ist dann der Bausektor, aber alles Dinge, die eigentlich nicht wirklich für produktive Strukturen stehen. Das ist im Baskenland und Katalonien anders und man weiß sehr genau, dass mit dem Abspalten von Katalonien oder vielleicht dann sogar auch des Baskenlandes auch die ökonomischen Strukturen ganz stark ins Wanken geraten würden. Und das ist jetzt nicht in erster Linie schlimm für die Landarbeiter, die kriegen nämlich auch jetzt kaum was, sondern es wäre in erster Linie schlimm für die Großbanken und die großen Konzerne mit Sitz in Madrid. Und das ist der Grund, warum eben auch von den großen Unternehmen so großer Widerstand gegen dieses katalanische Projekt geleistet wird.
Denkst du, die Korruptionsaffäre, in der die PP ja sehr, sehr tief gerade drin steckt und wo immer neue Sachen aufgedeckt werden, ob das eine Rolle spielt im Augenblick auch?
Ja, das ist immer so das Argument von Linken, dass die spanische Regierung mit dem Konflikt in Katalonien in erster Linie von den eigenen Korruptionsskandalen ablenken möchte. Aber ich würde das eigentlich anders beschreiben. Ich würde sagen, dass es die katalanische Unabhängigkeitsbewegung gibt, ist natürlich auch ein Aufbegehren gegen die politische Klasse und ihre Korruption. Die richtet sich interessanterweise aber nicht nur gegen die spanische Oberschicht oder gegen die spanische politische Klasse, sondern auch gegen die katalanische. Denn es paradoxerweise ist Puigdemont zwar eben Vertreter genau dieser Partei, die auch Korruptionsskandale zu verantworten hat, nämlich Ex-Convergencia, jetzt heißt sie Demokratische Partei. Aber man merkt, dass er, um gewählt zu werden, sich ganz stark distanzieren musste von der Tradition seiner eigenen Partei. Er hat auch praktisch keine Kandidaten seiner Partei auf der Liste gehabt, sondern eine Bürgerliste präsentiert, was eben darauf hindeutet, dass es eben auch eine große Aufbegehren in der katalanischen Bevölkerung gegen die eigene politische Klasse gibt. Also dieser Unabhängigkeitsprozess hat verschiedene Ebenen. Es geht also gar nicht nur um Spanien, sondern es geht auch vor allen Dingen um anderes politisches und teilweise auch soziales Modell.
Viele in Katalonien sagen mittlerweile aber auch, dass sie die Repression des spanischen Staates auch unterschätzt haben. Ist es gerade eine Zerreißprobe für die Unabhängigkeitsbewegung oder schweißt das Ganze eher zusammen?
Das ist schwer zu sagen. Das hat mit Sicherheit so eine Repression auch Auswirkungen. Von Leuten sind Häuser beschlagnahmt worden, um angeblich entstandene Kosten zu decken. Es wird gegen Dutzende, Hunderte Leute ermittelt wegen den Straßensperren im November. Und das ist natürlich, wenn dann wieder eine Mobilisierung ist, dann werden sich die Leute wahrscheinlich überlegen, ob sie sowas dann nochmal machen. Das ist ja dann immer der Effekt. Repression führt dazu, dass ein Teil entschlossener wird und sich radikalisiert und der andere Teil dann eher beschließt, nicht mehr mitzumachen. Aber bisher kann man das eigentlich nicht beobachten und bisher ist eigentlich auch die Strategie der Unabhängigkeitsbewegung, auch immer wieder das Tempo rauszunehmen. Also das ist ja eigentlich eine ganz untypisch, das ist also, es gibt eigentlich keine Bewegung oder Partei, die das versucht so voranzutreiben. Also man hat immer so den Eindruck, es ist so die Bevölkerung, die immer wieder von ihren Organisationen verlangt, doch jetzt mal einen Schritt weiter zu gehen. Sehr untypisch, sehr interessant. Viele Leute haben schon vor Jahren gesagt, es ist am Ende. Dadurch, dass es aber immer weitergegangen ist, würde ich vorsichtig sein mit so Prognosen. Also im Moment, auch der Wahlausgang war ja eigentlich schon ziemlich heroisch, eigentlich, dass wieder erneut sogar noch mehr Leute, effektive Wähler, für die Unabhängigkeitsparteien gestimmt haben, trotz immenser Drohungen, also mit Polizei, mit Abzug der Unternehmen, mit Ausschluss aus dem Euro. Also alles, was an Drohszenarien zur Verfügung steht, ist von Europa und Spanien aufgefahren worden. Die Leute haben trotzdem erneut für die Unabhängigkeitsparteien gestimmt, oder zumindest ein großer Teil, oder eine parlamentarische Mehrheit. Insofern, glaube ich, wird das nicht so schnell abbröckeln. Man muss auch sagen, der Entfremdungsprozess bei vielen Leuten von Spanien ist so weit fortgeschritten, dass man sich nicht richtig vorstellen kann, wie die wieder aktive, positiv gesonnene Bürger Spaniens werden können. Ich glaube, der Zug ist, die Hälfte der Bevölkerung Kataloniens ist wirklich, identifiziert sich nicht mehr mit Spanien. Es kann sein, dass sie das vielleicht noch weiter ertragen werden, aber also Spanien hat da unglaublich viel Geschirr zerbrochen.
Kommt dadurch auch dieser starke Moment der Selbstorganisation in dieser Bewegung? Also es gibt ja jetzt unzählige Komitees zur Verteidigung der Republik, heißen die einen, aber auch viele, viele andere Organisationen.
Ich glaube, es gibt sowieso eine starke Selbstorganisierungstradition im spanischen Staat, aber ganz besonders auch in Katalonien. Und das ist auch ein Aspekt, dass, also das ist diese, ich glaube zwar, es gibt kein anarcho-syndikalistisches Erbe in dem Sinne, dass die Leute sich als Anarcho-Syndikalisten bekennen oder nach wie vor da diese Ideen hochhalten, aber dieses Verständnis, dass man Dinge selber in die Hand nehmen muss und selber organisieren muss, ich glaube, das ist in der katalanischen Gesellschaft sehr verankert. Und das ist eben auch eine der großen Stärken dieses Prozesses.
Aus diesem Gedanken geht ja auch ein bisschen die CUP hervor, also eine sehr besondere Partei, linksradikal, die auch im Parlament vertreten ist. Die hat jetzt aber deutlich an Stimmen verloren. Ich glaube, von 10 Mandaten sind sie auf 3 gesunken. Wodurch kommt das?
Auf 4. Naja, ja. Sie haben sich an Stimmen nicht, haben sie gar nicht so viel verloren, aber auch sie haben auch an Stimmen beträchtlich verloren. Sie waren vorher eine 8%-Partei und sind jetzt, glaube ich, bei knapp 5, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das ist für eine Partei, die so wenig auf den politischen Betrieb gibt, eigentlich immer noch viel. Das muss sich vergegenwärtigen, dass eine Partei, die zeitweise die prominentesten Politiker hatte, also die beliebtesten nach Umfragen, und trotzdem jedes Mal alle Politiker austauscht, weil sie ein strenges Rotationsprinzip haben. Dass also jedes Mal alle Abgeordneten ausgewechselt werden. Und das ist eine Partei, die selbst in Momenten größter Anspannung alles in Vollversammlung entscheidet. Also die Koalitions- oder Tolerierungsverhandlungen vor 2 Jahren, da hat man eine Vollversammlung mit 3000 Menschen gemacht und darüber zu diskutieren und darüber abzustimmen. Und insofern ist es eigentlich erstaunlich, dass sie überhaupt so viele Stimmen bekommen. Und man muss auch sehen, diese Wahlen jetzt waren natürlich auch ein Plebiszit. Und es gab zwei Parteien, interessanterweise die KUB nicht in der Regierung war, die Leute im Gefängnis haben. Die Sozialdemokratie hat Leute im Gefängnis und die liberale Demokratische Partei hat Leute im Gefängnis und in Belgien im Exil. Und die ERC im Übrigen hat auch einige Leute in Belgien im Exil. Also auf jeden Fall, das sind diese beiden Parteien, die beiden bürgerlichen Parteien, sind im Moment eigentlich paradoxerweise von der Repression stärker betroffen gewesen als die linke KUB. Und das erklärt, glaube ich, auch, warum viele Leute dann die ERC oder sogar die Junts per Catalunya gewählt haben. Denn wenn es eine Art Volksabstimmung darüber gibt, ob man die gewählte Regierung im Amt behalten möchte oder die spanische Regierung akzeptiert, dann würde ich mir auch überlegen, ob ich nicht jemanden wie Putsch dem Mund meine Stimme gebe, obwohl er sonst ein bürgerlicher Rechter ist. Aber jemand, der von der Polizei gesucht wird und der bedroht ist mit so fadenscheinigen Voranklagen und Vorwürfen, dass man dem den Rücken stärkt, das glaube ich sehr verständlich. Von daher würde ich auf dieses Wahlergebnis gar nicht so viel setzen. Ich glaube, das Entscheidende an dem Wahlergebnis war, dass die katalanischen republikanischen Parteien sogar Stimmen dazu gewonnen haben und erneut die Parlamentsmehrheit haben. Das ist schon ein klares Plebiszit gegen Spanien oder gegen die autoritären Vorgehen des Zentralstaats, so muss man es richtig ausdrücken.
Die Wahlen haben sie gewonnen, aber die Unterstützung durch die EU ist ausgeblieben. Also darauf hat ja gerade Puigdemont in Brüssel auch immer wieder gesetzt oder darauf gedrängt. Du lehrst internationale Politik. Weshalb kommt von der EU da gar nichts an Unterstützung?
Na, die Europäische Union ist ja nun auch sowieso nicht gerade die demokratischste Einrichtung, die man sich vorstellen kann. Aber bei der EU geht es maßgeblich auch darum, bei der EU-Kommission auch maßgeblich darum, möglichst die vorhandenen Krisenherde mal einzudämmen. Und aus einer Perspektive, dass man Europa von oben regieren will, ist natürlich überhaupt nicht wünschenswert, dass sich irgendwas ändert oder die Bevölkerung zu viel entscheidet. Und natürlich auch hat man dieses... Sorge, verstehe ich auch, warum man die hat, hat man natürlich auch Sorge davor, was passiert, wenn Staaten zerfallen. Ja? Also dass die in Belgien könnte zerfallen, Italien könnte zerfallen und dass man in der Europäischen Union also auf der einen Seite diese verständliche Angst hat, eine Büchse der Pandora zu öffnen, aber ansonsten glaube ich auch einfach, man hat Angst vor einem demokratischen Prozess, in dem die Bevölkerung sagt, was sie alles geändert haben möchte. Und auch deswegen, weil natürlich Spanien auch ein treuer Verbündeter der neoliberalen Mainstream-Regierung in Europa ist. Aus all diesen Gründen hat man Spanien unterstützt. Ich glaube, die katalanische Regierung ist vielleicht am Anfang naiv gewesen, aber längst nicht mehr so naiv, wie sie am Anfang war. Ich glaube, die setzen darauf auf einen mittel- und längerfristigen Zermürbungsprozess. Und ich glaube, da haben sie vielleicht auch recht, denn man wird irgendwann in der Regierung in Europa die Frage stellen, wie das sein kann, wenn es weiterhin demokratische Mehrheiten gibt für diese Unabhängigkeitsparteien, wie das sein kann, dass Spanien immer wieder die suspendiert. Das war schon jetzt im Vorfeld, gab es Stimmen aus verschiedenen europäischen Mitgliedsländern, die nicht sehr einverstanden waren mit der Haltung der EU-Kommission. Belgien wurde das signalisiert, Slowenien, in den baltischen Ländern, also gerade die kleineren Länder, die haben sich nicht getraut, sich offen zu positionieren auf der Seite Kataloniens. Aber in der Konstruktion, in der Architektur der EU ist es halt auch so, wenn eine Regierung das auf die Tagesordnung setzen würde, dann wäre die EU gezwungen, sich zu positionieren und dann könnte eben diese Front auch bröckeln. Von daher macht die katalanische Regierung im Exil das eigentlich auch ganz gut. Sie versucht, diese Sache weiter am Rodeln zu halten. Und man wird mal abwarten, was passiert, wenn jetzt also Puigdemont oder eben jemand anderes aus der engeren Riege da als Regierungschef bestätigt wird und Spanien dann erneut diese Leute verhaften wird. Ob dann nicht irgendwann auch in Europa stärker zur Kenntnis genommen wird, dass das die elementarsten demokratischen Grundrechte verletzt.
Es ist schwierig, aber wollen wir einen Ausblick wagen auf nächste Woche? Am Dienstag soll die Wahl des Präsidenten stattfinden im katalanischen Parlament. Die spanische Regierung will einen neuen Präsidenten, einen alten und neuen Präsidenten Puigdemont mit allen Mitteln verhindern. Wie geht's weiter?
Die spanische Regierung hat schon angekündigt, dass Puigdemont, wenn er wieder gewählt werden würde, dass er erneut abgesetzt werden würde, was eigentlich ein skurriles Verständnis von Demokratie ist. Die spanische Regierung hat außerdem angekündigt, dass Puigdemont, wenn er die Grenze überquert, sofort verhaftet wird, was darauf hindeutet, dass er nur deswegen der internationale Haftbefehl zurückgezogen worden ist durch Spanien, weil man gemerkt hat, dass die belgische Justiz ihn nicht ausliefern würde. Das heißt also, offensichtlich hat man signalisiert bekommen, dass andere europäische Gerichte die Anklagen der spanischen Justiz nicht teilen, was also auch Licht darauf wirft, mit was für einer politisierten Justiz wir es in Spanien zu tun haben. Und ja, was weiter passieren wird, also ich glaube, es ist ziemlich unvermeidlich, dass die Situation erneut eskaliert. Also entweder gibt es wirklich ein substanzielles Verhandlungsangebot, bei dem ich allerdings glaube, dass nach den ganzen Konflikten eigentlich über gar nichts anderes mehr geredet werden kann als über ein Referendum, also über die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts von Katalonien. Möglicherweise dann eben auch mit Garantien oder vielleicht auch mit einem längeren Zeitfenster. Ich glaube, sowas wäre vorstellbar, aber ich glaube, die katalanische Bewegung wird nicht mehr hinter zurückfallen und wird sich nicht mit einer Steuerreform abgeben. Ich glaube, da ist der Zug abgefahren. Das hätte man vor 10 Jahren machen können. Und ich glaube, dass sich Europa da auch noch ein bisschen umschauen wird. Man versucht ja, den Konflikt dadurch zu lösen, dass man ihn versucht zu vergessen. So ein bisschen wie Kinder, die die Hand vor die Augen halten, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Aber ich glaube, dass das eben nicht funktioniert und dass das letztlich dazu führt, dass die demokratische Legitimation Europas in Frage gestellt wird. Und es ist natürlich möglich, dass dann trotzdem irgendwie die Institutionen intakt bleiben, aber dann ist halt auch deutlich, dass wir nicht in der Demokratie leben. Dann ist das als so ein exemplarischer Fall durchdekliniert und dann ist deutlich, dass es in Europa nicht darum geht, was Mehrheiten entscheiden.